ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Zusammengestellt heute von Jürgen Turunski vom Bermudafunk, dem Freien Radio im Raum Mannheim-Heidelberg. Und das sind heute die Themen. Die Überschrift des ersten Beitrags lautet: Gekündigt wegen Kritik an der Bundesagentur für Arbeit. Ein Interview mit Marcel Calvas. Im zweiten Beitrag geht es um den Prozess gegen drei Neonazis in Eisleben. Und beim dritten und letzten Beitrag geht es um den Prozessauftakt gegen einen Polizisten, der in Halle einen Gegendemonstranten schwer verletzt hat. Aber nun kommen wir ohne Umschweife zu unserem ersten Beitrag. An der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim werden zukünftige Mitarbeiter, zum Beispiel Fallmanager der Arbeitsagenturen, ausgebildet. Auch Marcel Calvas hat dort sein Studium begonnen. Wegen Kritik an der Bundesagentur für Arbeit wurde ihm dort jetzt gekündigt. Ein Interview von René vom Bermudafunk Mannheim mit Marcel Calvas.
Am 27. Januar 2014 wurde Marcel Calvas von der Agentur für Arbeit gekündigt. Er kritisiert in seinem Blog kritischerkommilitone.wordpress.com die Harzgesetze und die Umsetzung durch die Behörden. Auch beim Freien Radio Ulm Free FM war er mit seiner Kritik vertreten. Damit hat er sich direkt gegen seinen Arbeitgeber gestellt. Wann hast du mit dem kritischen Bloggen begonnen?
Mit dem Bloggen habe ich angefangen Anfang Juni 2013. Der Blog nennt sich kritischerkommilitone.wordpress.com und hat so den Untertitel Kritik am Arbeitsamt. Also richtig heißt es eigentlich Arbeitsagentur, aber das ist auch schon so ein bisschen bewusst Arbeitsamt gewählt, so als keine Provokation. Und es geht halt einfach darum, aufzuzeigen, was es da für Gesetze gibt, die die Arbeiter in der Arbeitsagentur bestimmen und im Jobcenter. Und dann noch, was es für interne Vorgaben gibt und wo die Menschenwürde da noch überhaupt geachtet wird. Also in meinen Augen irgendwie nicht so wirklich viel. In diesem Blog habe ich halt mal Einträge gemacht zu verschiedenen Themen und mich damit halt an die Öffentlichkeit gewandt mit der Kritik, die ich an dem ganzen System habe. Ich habe ja so das Studium angefangen vor 2,5 Jahren. Eigentlich so mit diesem Motiv, okay, das ist was Soziales irgendwie und das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, da auch irgendwas zu machen. Im Laufe der Zeit habe ich halt gemerkt, wie das einfach in der Praxis abläuft und wie die Gesetze sind und die ganzen Informationen bekommen und habe mehr und mehr darüber nachgedacht und bin irgendwann dazu gekommen, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so viel, was da irgendwie in meinen Augen nichts mit sozialem Handeln zu tun hat. Das kann ich irgendwo nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, das muss jetzt irgendwie raus. Und dann habe ich auch noch von Inge Hannemann erfahren, die ja auch einen Blog hat, also die freigestellte Jobcenter-Mitarbeiterin aus Hamburg. Und da habe ich gedacht, hey, das ist doch eine super Gelegenheit hier, sie nochmal auch zu unterstützen, weil sie ja auch schon die Sanktionen unter anderem anprangert, aber auch ganz viele andere Sachen. Und da habe ich gedacht, hey, dann mache ich doch auch einen Blog. Das ist doch eine gute Idee.
Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen spezifizieren, wovon zum Beispiel einer deiner Blog-Einträge handelt?
Einen Eintrag habe ich gemacht zur Entstehung von der Agenda 2010. Der Rahmen, sage ich jetzt mal, innerhalb von dem ganz viele Gesetze erlassen wurden, unter anderem halt eben die Harzgesetze und dann auch zum Beispiel die Spitzensteuer, die gesenkt wurde auf 43% von mal über 50%, Unternehmenssteuer, die gesenkt wurde und so weiter. Also eigentlich die Agenda 2010 als ganz große Umverteilung von unten nach oben. Die ist halt dadurch entstanden, dass die Bertelsmann Stiftung unter anderem da die Finger mit im Spiel hatte, indem sie irgendwelche Studienauftrag gegeben hat, indem sie mit der Politik zusammengearbeitet hat. Also gerade Schröder hat da eine Rolle gespielt, natürlich bevor er an die Macht kam, 1998 mit der rot-grünen Koalition, haben die halt schon vorher ausgemacht, dass sie diese Agenda 2010 so machen wollen. Und Bertelsmann hat deswegen Schröder dann auch im Wahlkampf medial unterstützt, weil denen gehört ja wichtige Medien wie RTL, Zeit und Spiegel und sowas. Also die haben da schon eine krasse Macht irgendwie. Und in dem Artikel beschreibe ich dann halt auch ein bisschen, wie über die Medien dann die Bevölkerung auch manipuliert werden sollte, dass halt diese Agenda 2010 mit den Hartz-Gesetzen und so, dass es halt nicht gerade eine tolle Sache ist, aber dass das halt gemacht werden muss, weil ansonsten es halt bergab geht. Ja. So wurde es so ein bisschen verkauft.
Die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, die haben die jetzt gekündigt. Hast du eigentlich mit der Kündigung gerechnet?
Ja, also das war irgendwo abzusehen, weil die mir ja schon vorher auch 2 Abmahnungen gegeben haben. Das war ja im November und dann war für mich klar, okay, ich riskiere da schon eine Kündigung, wenn ich da jetzt weitermache. Aber das war es mir irgendwo auch wert jetzt.
Also auch wenn du sagst, arbeitsrechtlich sitzen die wahrscheinlich am längeren Hebel, hast du gedacht, ich muss da weitermachen, oder? Und wie hat eigentlich die BA argumentiert für deine Kündigung?
Also sie haben mir verschiedene Sachen vorgeworfen als Grund. Also diese Kritik, die ich dann in meinem Blog habe, die drehen sie halt so. Also sie sagen, ich würde meinen Arbeitgeber beleidigen, den Betriebsfrieden stören, gegen verschiedene Dienstvorschriften verstoßen, gegen die Loyalitäts- und Rücksichtnahmepflicht auch noch verstoßen. Ja. Und dann haben sie halt in der Kündigung so ähnlich eigentlich wie in den Abmahnungen schon davor ein paar Sachen aus meinem Blog zitiert, beziehungsweise bei der Kündigung war dann nochmal konkret dieses Flugblatt Nummer 2, was ich herumgeschickt habe an die Studierenden, wurde halt eben erwähnt. Das war dann so der Hauptgrund oder der Hauptanlass dann für die Kündigung. Ich habe ja auch schon mal davor mal Flugblätter, nicht virtuell, sondern ganz physisch in der Hochschule in Mannheim verteilt. Das hat denen ja auch schon nicht so gefallen. Da habe ich ja die erste Abmahnung bekommen. Darin habe ich die Studierenden aufgerufen zu protestieren gegen die Gesetze. Es gibt zwar schon so gewisse Diskurse und auch Diskussionen, aber in einem gewissen Rahmen halt nur. Ja, es geht halt nie wirklich darum, die Gesetze auch mal fundamental zu kritisieren und zu sagen, okay, hey, vielleicht ist das ganze Paket nicht okay, wie es so ist, sondern es bleibt eher mehr so innerhalb von dem Rahmen und dann sagt man vielleicht, okay, da könnte man es irgendwie anders umsetzen und so, ja. Und da rufe ich halt auf, nochmal wirklich drüber nachzudenken, was die Gesetze überhaupt bedeuten für die Betroffenen dann und auch für die gesamte Gesellschaft. In dem zweiten Flugblatt habe ich dann halt auch ganz klar geschildert, warum das keine soziale Arbeit ist, die da gemacht wird, sondern dass die Menschen, das ist ja total kontraproduktiv, denen wird ja nicht geholfen, sondern die werden ja unter Druck gesetzt. Mhm. Ja, einmal mit dieser Drohung, wir können das Geld kürzen, wenn du nicht die Forderung hier einhältst. Und zum anderen, weil die Jobcenter ja eigentlich keine großartigen, tollen Stellen zu vermitteln haben oftmals, sondern meistens halt Leiharbeit, Niedriglohn, Minijobs.
Der letzte Satz der Pressemitteilung vom 28.01. lautet, aus dem kritischen Kommilitonen wird nun wohl der kritische Erwerbslose Karl was. Wie stellst du dir deinen weiteren Widerstand vor?
Also ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt noch nicht. Ich finde es jetzt auf jeden Fall sinnvoll, irgendwo da auf die Straße zu gehen, noch mehr unter Protestaktionen machen. Am Samstag machen wir eine Demo in Ulm. Der 15. Februar um 14 Uhr auf dem Marktplatz geht es los. Nicht nur wegen meiner Kündigung, sondern es geht ja darum, wirklich auf dieses Thema aufmerksam zu machen, Hartz 1 bis 4. Und gibt es jetzt einige Veranstaltungen, wo ich dann sein werde, unter anderem auch in Mannheim am 20. Februar. Aber auch in anderen Städten gibt es halt schon Anfragen. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch noch so ein paar Aktionen da machen kann oder dass ich da vielleicht noch ein paar initiieren kann, Demos oder vielleicht mal einen Zahltag in einem Jobcenter. Also das ist so eine Aktion, wo man zu mehreren Leuten hingeht, wenn jetzt jemand eine Geldsperre gekriegt hat und dann fordert, dass das aufgehoben wird zum Beispiel. Ja, also sowas finde ich ganz coole Aktion. Da würde ich gerne auch bei welchen mitmachen, aber das muss ich mal schauen, auch wie sich das ergibt.
In der vergangenen Woche haben die Landeskriminalbehörden der Länder begonnen, die Straftaten der vergangenen 20 Jahre auf politisch motivierte Hintergründe zu untersuchen. Nach dem Auffliegen der sogenannten NSU hatte die Bundesregierung ihre eigene Statistik revidiert, nach der in dieser Zeit knapp 60 rechtsmotivierte Morde oder Mordversuche passiert sind. Beispielsweise in Sachsen-Anhalt sind es knapp 41 Straftaten, die von den Behörden nun erneut auf rechtsmotivierte Hintergründe geprüft werden. Am 18. Februar sind vor dem Landgericht in Halle drei Männer wegen einer solchen Straftat verurteilt worden. Vor 2 Jahren haben drei mutmaßliche Neonazis eine syrische Familie in Eisleben überfallen. In den vergangenen Wochen wurde dann vor dem Landgericht der Fall verhandelt. Zwei der Angeklagten wurden zu einer Haftstrafe von 3 bzw. 4 Jahren verurteilt. Radio Korax aus Halle sprach mit Antje Arndt von der mobilen Opferberatung über den abgeschlossenen Prozess in Eisleben. Sie war bei dem Prozess dabei und hat die syrische Familie im Laufe des Prozesses begleitet. Warum ließ die Anklage so lange auf sich warten, war die erste Frage.
Warum das so lange gedauert hat, liegt, vermute ich, daran, dass es am Anfang nicht ernst genommen wurde, zumindest von Seiten der Staatsanwaltschaft. Das kann man daher entnehmen, dass, obwohl die Polizei es immerhin anfangs als versuchten Totschlag ermittelt hat, es dann ganz schnell zu einer gefährlichen Körperverletzung geworden ist. Es wurden keine gerichtsmedizinischen Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft beauftragt, keine Haftbefehle gestellt. Und die Anklage wurde erst erhoben, nachdem die Süddeutsche Zeitung bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt hat.
Die Verteidigung der drei Angeklagten hatte bis zuletzt nur sehr milde Strafen beziehungsweise teilweise auch nur für einen Freispruch für die Angeklagten gefordert. Wie wurde das denn begründet und was hat die Staatsanwaltschaft letztendlich heute entschieden?
Die Staatsanwaltschaft hat im Plädoyer Haftstrafen gefordert. Die Kammer ist der Staatsanwaltschaft nicht komplett gefolgt. Sie haben den damals 18-jährigen Haupttäter nach Jugendstrafrecht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Richterin hat das auch begründet. Der hatte noch keine Vorstrafen und sie ging noch vom erzieherischen Effekt aus. Eben entgegen hat sie bei den anderen beiden Tätern, die als Erwachsene verurteilt wurden, ist sie über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen und hat eben zu 3 bzw. 4 Jahre Haft, der eine allerdings in einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.
Wie hat die Staatsanwaltschaft denn ihr Urteil begründet, beziehungsweise wurde die Tat denn letztendlich als das angesehen, was sie war, nämlich rassistisch motiviert?
Ja, also die Richterin hat, das muss ich sagen, in einer Art und Weise, wie ich sie in meiner 7-jährigen Erfahrung in Sachsen-Anhalt noch nie erlebt habe, mit sehr viel Empathie und Einfühlungsvermögen für die zum Teil anwesenden Nebenkläger das Urteil begründet und ist auch auf den Hintergrund eingegangen, hat klar benannt, dass es einen rassistischen Hintergrund gab, eine menschenverachtende Tat war.
Wie hat die betroffene Familie nach dem Urteil reagiert?
Sie waren mit dem Urteil einverstanden, was vor allen Dingen daran lag, und das haben sie betont, dass sie sich bei dem Gericht bedanken wollen, weil die Worte der Richterin ihnen geholfen haben. Die Worte waren fast mehr wert als die Strafe, die natürlich wichtig ist. Ja, es möchte also der Schuldspruch und auch, dass es eine konsequente Strafe ist, war für die Betroffenen wichtig, aber insbesondere die Worte der Richterin, die an sie gerichtet, die hat die Familie berührt.
Morgen wird ja in Bernburg ein ähnlicher Fall verhandelt. Im September letzten Jahres gab es dort einen offenbar rassistisch motivierten Übergriff auf einen Imbiss. Was ist genau damals in Bernburg passiert?
In Bernburg wurde der Betreiber des Imbiss durch eine Gruppe von 9, wie man mittlerweile weiß, zum Teil einschlägigen Neonazis angegriffen und so massiv geschlagen und getreten, dass er, wie auch im Übrigen bei dem Angriff auf der Eislebener Wiese, nur durch Glück überlebt hat. Und der Angriff war, soweit man weiß, auch begleitet durch rassistische Äußerungen, die in Eisleben jetzt bei der Urteilsbegründung als Anlass genommen wurden zu sagen, natürlich war es ein rassistischer Hintergrund, weil es eben auch durch entsprechende Beleidigung begleitet war. Die Staatsanwaltschaft, die jetzt den Angriff in Bernburg angeklagt hat, hat dies wiederum nicht zum Anlass genommen, einen rassistischen Hintergrund zu sehen und dementsprechend wegen versuchten Mordes anzuklagen.
Warum ist denn das so, dass das bisher noch nicht als rassistisch motivierte Tat quasi verhandelt wird?
Das müsste wenn man die Staatsanwältin fragen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich denke, dass es eben auch immer noch zu oft als Beiwerk, es wird verharmlost, es wird die Lebensrealität nicht wahrgenommen vom Betroffenen und potenziellen Betroffenen. Es wird Alkohol und Testosteron vorgeschoben. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar nach dem, was man weiß. Warum es die Staatsanwaltschaft da keinen rassistischen Hintergrund sieht.
Sie haben es ja quasi gerade schon angedeutet. Was ist denn genau noch über den Angeklagten bekannt?
Unterschiedlich. Also es ist sozusagen neuen, weit man weiß, Neonazis, die der Schönebecker-Kameradschaftsszene zuzuordnen sind. Einer davon ist auf alle Fälle auch öffentlich bekannt. Das ist der Francesco L., der ja auch, das ging ja durch die Medien, schon mehrfach vorbestraft ist, zuletzt wegen eines Angriffs auf alternative Jugendliche, weswegen ja auch verurteilt wurde und auch in Haft sitzt. Leider hat es da die Staatsanwaltschaft versäumt, rechtzeitig Haftbefehl zu beantragen. Vielleicht wäre er ansonsten nicht mehr dabei gewesen. Aber auch andere Angeklagte sollen einschlägige Vorstrafen haben.
Was genau wird denn dann morgen beim Prozessauftakt passieren? Also gibt es da schon konkrete Forderungen der Anklage bzw. der Verteidigung?
Zunächst wird die Anklage verlesen und danach haben die Angeklagten die Möglichkeit, sich einzulassen. Ob das passiert, muss man abwarten. Also morgen zumindest werden noch keine weiteren Zeugen gehört. Die ersten betroffenen Zeugen werden erst am 7. März gehört.
Also gibt es quasi auch noch keine Forderungen weiter?
Nein, also zunächst wird ja die Anklage verlesen und dann beginnt die Beweisaufnahme mit den Befragungen von Zeugen und erst dann folgen die Plädoyers.
Wie empfindet ihr denn von der mobilen Opferberatung die Sensibilität der Behörden, wenn es um rassistisch motivierte Straftaten geht? Also insbesondere dann, weil die Landesbehörden gerade ja viele neue Fälle erneut überprüfen. Dann könnte es ja sein, dass solche Fehler quasi in der Zukunft vermieden werden wollen.
Ja, das wird oft angekündigt. Ja, nicht erst jetzt nach den letzten Berichten, auch in den letzten Jahren schon, gibt es immer wieder die Ankündigungen und die Versprechen, dass rassistische Gewalt und rechte Gewalt ernst genommen wird. Allerdings ist das noch nicht die Regel und es ist viel zu häufig, dass wir erleben müssen und Betroffene vor allen Dingen erleben müssen, dass die Gerichte den Hintergrund komplett ignorieren, leugnen oder bagatellisieren, indem sie behaupten, naja, die Gewalt von Ausländern gegen Deutsche wäre ja mindestens genauso schlimm.
Dann hoffen wir mal, dass morgen der Prozess, also der morgen in Bernburg beginnt, ebenso ja quasi glimpflich für die Betroffenen ausgeht wie heute in Eisleben und sind auf jeden Fall gespannt auf das, was da noch bei rauskommt. Wann wird das ungefähr entschieden werden?
Na, es sind jetzt erstmal Verhandlungstage bis März angesetzt. Da muss man abwarten, jetzt wie der Prozess verläuft, ob weitere Verhandlungstage hinzukommen. Ich denke, dass auf alle Fälle wir oder auch das Gericht selber dann nochmal eine Ankündigung bringen, wenn klar ist, wann es zu einer Urteilsverkündung kommen kann.
Gestern am 18. Februar war der Prozessauftakt gegen einen Polizisten, der in Halle einen Gegendemonstranten schwer verletzt hat. Es ist ein ganzes Weilchen her, aber dennoch nicht verjährt. Am 7. August 2012 soll der Polizist Daniel K. einen Demonstrierenden bei der Gegendemo gegen die NPD Deutschlandtour in Halle schwer verletzt haben. Der Betroffene musste mehrmals operiert werden und verbrachte 9 Tage im Krankenhaus. Er erlitt schwere bleibende Schäden durch den Polizeiübergriff. Gestern fand der Prozessauftakt im Amtsgericht Halle statt. Um auf die systematische Dimension von Polizeigewalt hinzuweisen, hat das Bündnis gegen Rechts gestern zu einer Kundgebung vor dem Amtsgericht in Halle aufgerufen. Götz von Radio Korax hat sich gestern auf den Weg dahin gemacht und war auch als Prozessbeobachter vor Ort. Er hat uns ganz subjektiv von seinen Beobachtungen erzählt. Zunächst geht er darauf ein, was damals bei der NPD-Deutschland-Tour in Halle passiert ist.
Die NPD hatte bundesweit ihre Tour im Laufen, war am 7. August des Jahres 2012 vormittags in Leipzig aufgetreten, hatte sich dort eine schlechte Presse geholt und wollte das am Nachmittag des 7. August in Halle wiederholen, und das Hallische Bündnis gegen Rechts und die verschiedensten Organisationen haben dazu aufgerufen, ihr die Tour zu vermasseln, und das ist ja dann eigentlich auch ganz gut passiert.
Und jetzt kam es zu einer schweren Verletzung eines Demonstranten. Wie schildert denn die Polizei diesen Vorgang?
Die Polizei hebt die Hände und sagt, sie weiß von nichts. Die heutigen Zeugen von der Polizei haben sich also praktisch darauf festgelegt, dass sie von diesem eigentlichen Vorfall nichts gesehen haben. Und die Zeugen, die unter den Demonstranten sich zur Verfügung gestellt haben, können das aber anhand ihrer Aussagen widerlegen.
Du hast jetzt schon gesagt, heute während des Prozessauftakts wurden Zeugen geladen. Was ist genau denn heute passiert vor dem Landgericht Halle?
Es wurden etwa 12 oder vielleicht sogar noch mehr Zeugen befragt. Die haben ihre Sicht auf die Dinge geäußert. Jeweils zu gleichen Teilen Zeugen aus dem Kreis der Demonstranten und Zeugen aus der Polizei. Und es hat sich herausgestellt, dass die gesamte fragliche Zeit, wo es also zu polizeilichen Handlungen gekommen ist, erstaunlich gut mit Bildmaterial dokumentiert ist und sich praktisch für jedes einzelne Detail dieser Abläufe sich 10, 20 verschiedene Bilder aus unterschiedlichsten Blickwinkeln finden, sodass also jede Zeugenaussage zum Beispiel der Polizeibeamten, sobald sie anfing schwammig zu werden, sowohl vom Staatsanwalt als natürlich auch vom Verteidiger der Nebenklage explizit auseinandergenommen und genau gewertet werden konnte.
Und was ist dabei rausgekommen?
Dabei ist zum Beispiel herausgekommen, dass die befragten Beamten in ihrer Absicht, die eigene Beteiligung am Geschehen herabzuspielen, doch nicht sehr weit gekommen sind. Das war also recht interessant, dass also ihnen während der Befragung verschiedene Bilder vorgelegt wurden, wo immer wieder dazu gesagt wurde, sehen Sie, Sie stehen hier, Sie gucken in die Richtung, Sie müssen das und das gesehen haben, und dann als Erklärung solche Sachen kommen wie, ja, das kann ich mir dann auch nicht erklären, dass ich das nicht gesehen habe.
Jetzt war das eigentlich im August 2012 keine große Demonstration. Es waren nicht viele Nazis, die an dieser Kundgebung teilgenommen haben. Wie konnte es denn überhaupt zu dieser Eskalation kommen?
Das ist eine sehr interessante Frage, die bisher noch nicht in dieser Form beantwortet worden ist. Die ist also mir persönlich heute erst bei diesem Prozess klar geworden. Es ist nämlich Folgendes passiert. Bevor es zu den Zusammenstößen oder zu der schweren Körperverletzung kam, war am Frankeplatz eine Gruppe von 5 oder 6 Unberatenen gesichtet worden. Daraufhin hat der Einsatzleiter vom Punkt Waisenhaus Ring Kleine Brauhausstraße eine der Gruppen seines Zuges in Richtung Frankeplatz losgeschickt, hat diese Truppe in Empfang genommen und sie zielgerichtet und absichtlich an den Punkt geführt, wo sich 30, 35 Gegendemonstranten versammelt hatten und völlig entspannt und ganz normal dort standen und überhaupt nichts unternommen haben. Und das ist meine Meinung, dass eigentlich erst durch das Heranführen dieser Gruppe die Situation tatsächlich in die Möglichkeit einer Eskalation geführt werden konnte.
Jetzt soll genau das vor dem Amtsgericht hier in Halle auch verhandelt werden, inwiefern da wer welche Schuld sozusagen hat. Wie lange soll denn der Prozess dauern?
Der nächste Verhandlungstag ist auf den 11. März terminiert. Den habe ich mir schon mal in den Kalender geschrieben. Die Sache beginnt interessant zu werden und ich denke mal, wir werden dort noch Aufschlussreiches zu hören bekommen.
Und wann ist mit einem Urteil zu rechnen?
Das ist noch nicht abzusehen, so ein Fachmann bin ich nicht. Ich möchte allerdings jetzt nochmal auf bestimmte Dinge hinweisen, die kurz wie das ganze Geschehen 2 Tage später in den Medien vermittelt wurde. Es ist nämlich so gewesen, dass es sehr schnell rauskam, dass also dort ein Demonstrationsteilnehmer schwer verletzt worden ist. Man hat sich lange Zeit und eigentlich bis heute traut man sich nicht, die Sache genau zu benennen. Ich möchte es jetzt mal machen. Ihm ist schlimm in die Eier gelatscht worden. Das ist das eigentlich das Schlimmste, was einem Mann passieren kann. Und jetzt hatte zum Beispiel die Mitteldeutsche Zeitung das Problem, die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Handelns zu untermauern. Was haben sie gemacht? Die haben einfach behauptet, die Gegendemonstranten hätten mittels einer Polizeikette vor dem fließenden Verkehr geschützt werden sollen. Alles lacht. Und da ist es natürlich in Hölde passiert, dass also die Beamten, die als Zeugen geladen waren, ihre Rolle regelmäßig heruntergespielt haben, dass jeder von ihnen sagt, er hat von der Tat nichts mitbekommen, und dann kommt also entweder der Verteidiger in der Nebenklage oder aber auch der Staatsanwalt und sagt ihm, hören Sie mal, auf diesem Bild sind Sie zu sehen. Sie müssen das gesehen haben. Es ist in dem Moment passiert, wo Sie dort stehen und in die Richtung gucken. Ja, das kann ich mir dann auch nicht erklären. So, solche Reaktionen sind dann zu hören.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Gegendemonstranten sollten vor dem fließenden Verkehr geschützt werden. Wo genau fand denn diese Aktion statt?
Es gibt dort fließenden Verkehr, aber nicht Samstagnachmittag. Also, bitte. Okay, der Waisenhausring ist an der Stelle stark befahren zu Geschäftszeiten, zu Arbeitszeiten. Dort staut sich's regelmäßig, wenn Autos in die kleine Brauerstraße einbiegen wollen oder rauskommen. Da gibt's Gewühl, da ist Blech unterwegs, aber nicht zu dem fraglichen Zeitpunkt.
Götz, wie hat sich denn die Staatsanwaltschaft im Prozessauftakt heute verhalten?
Das fand ich sehr interessant. Der Staatsanwalt, Herr Wiechmann, hat sich in hohem Maße und wie ich das eigentlich gar nicht erwartet hatte, darum bemüht, diesen Prozess so zu führen, dass er für alle Beteiligten und auch natürlich für die Zuschauer und für die Medien, sagen wir mal, nicht nur ein Mindestmaß an gerichtlicher Tätigkeit gerecht wird, sondern auch wirklich alle möglichen Fakten zu sichten und auf den Tisch zu legen, die in irgendeiner Form für ein vernünftiges und gerechtes Urteil von Belang sein können. Und er hat dabei tatsächlich auch die Beamten nicht geschont. Er hat so manche Zeugenaussage richtig schön in der Luft zerrissen. Das hat mich erstaunt.
Das war ZIP FM vom 19. Februar 2014. Mein Name ist Jürgen Torunski und ich bin vom Freien Radio Rhein-Neckar, Mannheim-Heidelberg, Bermuda-Funk. Ich habe die Beiträge heute zusammengestellt und moderiert. Die Beiträge wurden leicht gekürzt. Die vollständigen Beiträge lassen sich aber auf dem gemeinsamen Portal der Freien Radios nachhören. Das ist www.freie-radios.net. Morgen gibt es wieder ZIP FM und dann kommt es von der Wüstenwelle aus Tübingen. Auf Wiederhören!